Deutschlandfunk zur Diskussion.
Demokratie verspricht individuelle Freiheit, Gleichberechtigung, politische Mitbestimmung. Und dennoch oder vielleicht deshalb steht Demokratie immer wieder unter Druck und ist Angriffen ausgesetzt. In Krisenzeiten, in Kriegszeiten. Aber wie gefährdet ist die Demokratie eigentlich weltweit und in Deutschland? Was bereitet ihr Probleme und warum können Demokratien ihre Bürgerinnen und Bürger nicht immer von sich selbst überzeugen? Darauf suche ich Antworten hier auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Christoph Schäfer und das sind meine Gäste. Sonia Mastroboni ist bei uns, Berlin-Korrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Von Berlin aus hat sie auch einen Blick auf Polen und Ungarn und hat dort auch recherchiert, wie die Demokratie in den Ländern ausgehöhlt wurde in den vergangenen Jahren. Und das hat sie niedergeschrieben in ihrem Buch L'Erosione. Wir haben Stefan Bierling mit dabei, Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Vor kurzem ist sein Buch zur US-Wahl erschienen, Die Unvereinigten Staaten. Und ich begrüße Raj Kolmorgen, Soziologieprofessor an der Hochschule Zittau-Görlitz. Schön, dass Sie bei mir hier auf der Bühne sind und schön, dass Sie hier bei mir im Publikum mit dabei sind. Frau Mastroboni, wie geht es der Demokratie?
Kommt drauf an, wo. Ich glaube, unseren Demokratien geht es auch nicht mehr so ganz gut.
Also Europa.
Europa, Deutschland und vor allem Italien. Wir wissen eben, ich habe dieses Buch geschrieben über Polen und Ungarn. Wir wissen, dass dort die Demokratie erodiert worden ist, daher der Titel L'Erosione. Und das ist passiert eben in einem stillen Prozess, also ohne Panzer auf der Straße, ohne Staatscoups, ohne das, was wir traditionell als Angriff auf die Demokratie oder Umsturz der Demokratie kennen, ne? Das ist einfach dadurch passiert, dass die drei Gewaltenteilung von Montesquieu, also das Judikative, das Politische und das Parlamentarische, einfach zusammen, man sagt im Italienischen so schön, unter der Hacke der politischen Macht gedrückt worden ist. Das ist mit Orban passiert und das ist natürlich mit den PiS-Regierungen seit 2005 passiert in Polen. Und so etwas ist etwas anders, auch ansatzweise passiert gerade in Italien. Da werden auch Prinzipien erodiert, also der Demokratie.
Wenn Sie gerade mit Ihrer italienischen Identität nochmal an Demokratie denken, fasst Sie das irgendwie auch an, was in Italien passiert?
Ja, ich hatte ja viel berichtet aus Polen, aus Ungarn, viel zum Beispiel. Ein Thema ist natürlich die Pressefreiheit, die völlig inzwischen beeinschränkt ist in Polen, vor allem in Ungarn. Und etwas Ähnliches, aber viel Leichteres passiert auch in Italien. Also das Öffentlich-Rechtliche ist inzwischen total unter Kontrolle der Regierung. Früher war das nicht so. Also es war immer so, wenn Regierungen wechselten in Italien, dann haben auch die Parteien das Öffentlich-Rechtliche für sich genommen. Aber ein Kanal, zum Beispiel Rai 3, war immer für die Opposition. Das ist jetzt auch weg. Und es gibt da, das ist ein sehr ähnliches Schema wie auch in Polen und Ungarn, es gibt einfach Unternehmer, die der Regierung sehr nahestehen, die kaufen Zeitungen. Die kaufen private Radios, die kaufen private Fernsehen. Wir müssen niemals vergessen, dass es gibt ja schon drei Fernsehkanäle, die sind in der Hand der Regierung. Das sind die Fernsehkanäle von der Berlusconi-Familie. Das heißt, die Pressefreiheit ist das Erste, was mir einfällt. Ich habe in Polen viele Kollegen interviewt, die völlig erdrückt worden sind vom System. Und die raus mussten aus dem Öffentlich-Rechtlichen, die dann irgendwann mal unter Druck kam. Ich weiß noch, ein Kollege aus Krakau, der wurde irgendwann mal angerufen und da meinte jemand zu ihm, es läuft ein Prozess gegen Sie. Und dann meinte er so, und für was? Ja, das werden Sie erst erfahren, wenn Sie uns beantworten, wenn Sie uns Ja sagen zu der Antwort, wollen Sie mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten? Das heißt, ihm war wirklich unter Erpressung vorgeschlagen worden, für den Geheimdienst zu arbeiten, den polnischen Geheimdienst, das heißt, seine Kollegen auszuspionieren, nachdem er rausgeschmissen worden war vom Öffentlich-Rechtlichen und unter Druck, dass er einen Prozess am Hals hatte. Das war sehr lange die Pressefreiheit in Polen.
Herr Kolmorgen, ich reiche die Frage an Sie mal weiter. Wenn Sie an Demokratie denken, was kommt Ihnen da in den Sinn? Was fühlen Sie vielleicht auch?
Naja, ich habe ja eine Vergangenheit in der DDR. Und das Erste, was mir da einfällt, ist, dass man, wenn man ein autoritäres, manche sagen posttotalitäres Regime erlebt hat, dass Demokratie schon was ganz Fantastisches, Befreiendes sein kann und dass sehr, sehr viele Menschen, ich wäre allerdings vorsichtig, ob es die überwältigende Mehrheit war, also auch vor 1989, dass jedenfalls sehr, sehr viele Menschen sich dafür eingesetzt haben, dass eine solche Demokratie kommt und dass sie dann auch so funktioniert, wie das jedenfalls viele mit sich herumgetragen haben und dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir just diese Erosionen und Gefährdungen erleben, ist richtig. Aber ich würde uns allen dazu raten, dass wir versuchen, auch die Perspektive insofern ein bisschen umzudrehen, als wir uns ja auch fragen sollten, was haben eigentlich wir, und ich meine jetzt natürlich nicht nur die normalen Bürgerinnen und Bürger, sondern insgesamt auch die politischen Akteure, was haben wir möglicherweise verabsäumt in den letzten Jahrzehnten bei den Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaften stehen, in denen wir mitten stecken, kann man sagen. Also alles, was nach 1989, 90 war, was haben wir möglicherweise verabsäumt eben in den Bedürfnissen, möglicherweise sogar Notwendigkeiten der Weiterentwicklung demokratischer Formen und vielleicht auch in bestimmten ideologischen Verkantungen und bestimmten Leerstellen. Ich will es jetzt mal ganz vorsichtig formulieren. Die meisten haben vielleicht auch eine Vorstellung, worauf ich jetzt anspiele. Denn diese rechtspopulistischen Parteien in Europa, und das gilt ja aber auch für die Vereinigten Staaten, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und die Annahme, dass das jetzt so urplötzlich auf einmal, huch, jetzt haben sich alle überlegt, Mensch, mit der Demokratie, das ist vielleicht doch nicht so schön. Und jetzt wollen wir das irgendwie anders machen, das greift ja doch deutlich zu kurz. Also ich wünschte mir da eine Offenheit auch in der Debatte. Und dann müsste man mit Sicherheit über die vielen wirtschaftlich-sozialen, die soziokulturellen, aber eben auch die politischen Veränderungen in unseren Gegenwartsgesellschaften sprechen. Ich gebe zu, das ist ein abendfüllendes Programm. Ich fange mal nicht an, aber ich glaube, das müsste man eigentlich leisten, analytisch.
Aber diese offene Debatte versuchen wir hier natürlich herzustellen. Ich bringe Sie mal mit rein, Herr Bierling, als unseren UX-Experten hier auf der Bühne. Die US-Wahlen stehen vor der Tür. Im Bundesstaat Georgia haben sie sogar schon begonnen. Wie geht das der US-Demokratie?
Es geht ja besser als vor 4 Jahren. Da hatten wir noch Donald Trump im Weißen Haus. Aber es mag ja ab dem 20. Januar, wenn der neue Präsident eingeschworen wird und wieder Trump heißt, deutlich schlechter gehen. Das ist verwunderlich, weil die USA sind die älteste Demokratie der Erde seit 1777, 76, seit ihrer Unabhängigkeitserklärung sind sie auch im Grunde das Leitbild geblieben für Frankreich, französische Revolution und dann alles, was wir rund um den Globus an Demokratien gesehen haben. Und dass sie, ich möchte nicht sagen kippen, aber unter Beschuss sind aus dem Trump-Lager, aus dem republikanischen Lager, ist natürlich schon besorgniserregend, einfach auch für uns, weil wir ohne die USA, ohne das Leitbild USA und auch ohne den amerikanischen Schutz, der auch zur Disposition steht, unsere eigenen Angelegenheiten nicht wirklich regeln können. Aber ich will hier anschließen, weil das ist wirklich die grundsätzliche Frage, wie sind wir in diese Situation gekommen, dass wir von Amerika bis Ungarn.
Es wirkt ja recht, relativ zeitgleich, ne?
Relativ gleichzeitig in der Tat Phänomene haben, die uns diese Diskussion hier überhaupt führen lassen. Und ich will erinnern, Brexit war vor Trump und Orban fing 2010 mit seiner zweiten Amtszeit an und Berlusconi, der auch so ein bisschen ein Wegbereiter war, geht in die Nullerjahre zurück. Das heißt, wir haben hier tiefe Bewegungen, die uns auch aus Europa nicht so auf Amerika schauen lassen können und sagen, naja, bei George W. Bush sagt der Cowboy aus Texas, das geht uns nichts an, wir sind doch zivilisierter und bei uns funktioniert alles. Jetzt schauen wir in die USA und haben eine ja morbide Faszination damit. Warum? Weil wir auch in unsere Gegenwart und in ähnliche Tendenzen schauen. Amerika unterscheidet sich durch das Phänomen Trump. Das ist eine singuläre Figur. Er ist die weltbekannteste Figur nach allen Umfragen, die wir haben. Seine Name Recognition, seinen Namen kennen die meisten Menschen auf diesem Planeten, mehr als jeden anderen Namen. Aber der tiefere Grund, glaube ich, über den muss man schon reflektieren, dass wir in der schnellsten Wandlungsperiode der Weltgeschichte leben seit 20 Jahren und in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja. ökonomisch, durch die Technologie, im internationalen Handel, durch die Herausforderung China, Abwanderung, Arbeitsplätze, durch die Immigration, Massenimmigration seit 10, 15 Jahren, die noch nie so stark war, in allen Demokratien und von denen wir alle getroffen sind. Bei den Werten, wir werden säkularer, viele Leute fühlen sich eigentlich nicht mehr aufgehoben in dem System, das sie eigentlich als Kinder und Heranwachsende kennengelernt haben, aber natürlich auch außenpolitisch. Wir leben mit dem Gefühl, dass diese liberale Weltordnung, die die Amerikaner geschaffen haben nach 1945, with a little help of the European friends, dass diese Weltordnung an ihre Grenzen
kommt. Aber wie würden Sie das dann genau beschreiben? Also vieles passiert derzeit parallel, die Welt hat sich beschleunigt, entnehme ich Ihrer Antwort. Aber wie würden Sie diese Krise beschreiben in ein paar Worten?
Das Problem ist, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der diese Individualisierung, diese internationalen Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kulturen als Chance begreifen kann. Ja. Warum? Weil sie in den meisten Fällen gut ausgebildet sind und damit umzugehen gelernt haben, weil sie oft jünger sind, damit umzugehen gelernt haben. Aber für einen Teil der Gesellschaft ist das eine Bedrohung, Verunsicherung, Ängste. Mhm. Und mit diesen Ängsten spielen eigentlich, das kann man querbeet sagen, und wir können dann im Detail auf die USA schauen, spielen alle diese populistischen Gruppen. Mhm. Und im Umkehrschluss heißt es, etablierte Parteien haben versäumt, diese Ängste und diese Kräfte rechtzeitig aufzunehmen. Und das haben die Demokraten in den USA nicht wirklich geschafft, das haben die Sozialdemokraten und die Volksparteien nicht wirklich geschafft, das haben andere Parteien nicht wirklich geschafft. Ich glaube, Polen, Ostdeutschland und so weiter sind ein bisschen unterschiedlich, weil dort die Anpassungsprozesse, die dramatischen Wandlungsprozesse noch so viel schlimmer und dramatischer waren, auch im positiven Sinne natürlich, als wir es sozusagen in den USA, Großbritannien und bei uns erlebt haben. Aber wir kommen in eine Welt rein, die im Grunde sehr viel differenzierter ist und wo es Leute gibt, die gewinnen und Leute, ich möchte gar nicht sagen, die verlieren. Aber die sich fühlen überrollt von diesen Entwicklungen, die das Bekannte zerstören. Und nicht umsonst halluzinieren uns die Populisten rein in eine Welt der 50er und 60er Jahre. Das ist ja ihre Geschichte.
Ja, Herr Kollmann, gerne.
Ja, nee, ich wollte Herrn Billing nur beipflichten. Also das teile ich vollständig. Ich glaube, wir sollten aber auch noch mit anfügen, mindestens zwei Dinge, aber wie gesagt, abendfüllendes Programm. Und da ringt ja auch gerade die Sozialwissenschaft darum, angemessene Erklärungen zu finden. Aber die zwei Punkte würde ich gerne machen. Also erstens würde ich doch noch mal sagen, dass die Verteilung des materiellen Reichtums global betrachtet sich wirklich dramatisch gewandelt hat. Also es geht einerseits um geopolitische bis hin zu militärischen Potenzialen, die sich in den letzten 20, 30 Jahren, also zum Teil wirklich dramatisch, und China wäre jetzt wirklich nur ein Stichwort, verändert haben. Aber es geht eben auch um die Produktions- und ganz nüchterne Produktionskapazitäten, um den Wandel der Wirtschaft. Da ist Digitalisierung eigentlich auch wieder nur ein Aspekt. Und zugleich, also das stiftet neue Verteilungskämpfe. Und das heißt ja, da sind wir dann doch bei Verlierern, dass bestimmte Berufsgruppen, dass bestimmte Branchen tatsächlich sich im weltweiten Wettbewerb jetzt beweisen müssen, was vorher gar nicht der Fall war. Autoindustrie wäre nur ein Beispiel. Und damit und darauf reagieren auch gerade die westlichen Gesellschaften oder haben nicht angemessen reagiert. Und das liegt natürlich auch daran, den Punkt will ich nur noch mal machen, dass wir uns in dieser Zwangslage bewegen, dass wir auf der einen Seite eigentlich global regulieren müssten. Ja, wir müssten eigentlich politische Koordinationsmechanismen haben, die haben wir aber nur sehr begrenzt, und wir tragen aber alle als Bürgerinnen und Bürger, und im Übrigen auch die Unternehmen, diese Regulierungsbedürfnisse und Interessen an die nationalen Regierungen heran, und da ist ein Gap, und das ist bis heute nicht aufgelöst, und das stiftet Erwartungshaltung, die wir eigentlich gar nicht befriedigen können.
Verteilung, das Wirtschaftliche, Emotionen haben Sie genannt. Wo sehen Sie vielleicht noch einen Punkt von Mastroboni, der sich hier anfügen lässt?
Ja, die Wirtschaft natürlich. Also ich glaube auch, dass in diesen Jahren haben wir immer, ist eben dieser Integrationsprozess in Europa, ist, glaube ich, immer sehr einseitig gewesen. Sehr auf die wirtschaftliche, monetäre Seite, dieser Akzent und so weiter. Und damit kann man die Leute auch nicht so besonderlich träumen lassen. Also man kann das von Europa träumen, aber die Bankenunion ist nicht gerade ein Traum. Und die Bankenunion, also zum Beispiel die Bankenunion war das einzige Projekt, was zwischen 2010 und jetzt vorangegangen ist. Also 2010, große Krise, Finanzkrise und so. Die einzige Reform, die vonstatten gewesen ist, ist diese Bankenunion. Das ist nicht gerade was, womit man eben Gesellschaften mitfangen kann, ne? oder Wählerschaften und so. Und dann gibt es diese große Leere. Ich glaube vor allen Dingen in Ostdeutschland, in vielen östlichen Ländern, also Ungarn, Polen und so weiter. Also was ich gesehen habe, ein großer Identitätsverlust, ne? Nicht mehr dieser Internationalismus, man guckt nicht mehr nach Moskau. Was passiert jetzt? Und ein unglaubliches politisches Talent wie Viktor Orban hat das sofort verstanden. In den Jahren nach dem Mauerfall, und das war mit Unterschieden, aber das Schema ist ungefähr dasselbe. In den Jahren nach dem Mauerfall und nach dem Kollaps der Sowjetunion ist doch in all diesen Ländern gepredigt worden, ihr seid bankrott, wir müssen jetzt alles wieder, wir müssen große Opfer bringen, aber danach kommt die tolle Demokratie. Und was die Leute in vielen diesen Ländern gesehen haben, war Raubkapitalismus und ein Opfer, den vor allem sie gebracht haben als Bürger. Das Potenzial, was in dieser Unzufriedenheit, in diesem Unglück war, das hat Orban als erster gesehen. Und als erster hat er angefangen, zum Beispiel die nationalistische Keule zu schlagen. Er war der Erste, der gesagt hat, wir müssen ein ungarisches nationales Stolz noch zurückgewinnen. Mhm. Und das ist ja, was dann auch in den anderen Ländern passiert ist. Ne? Also Nationalismus sozusagen als Rückkehr zu einer Identität
was
in einem
da?
Loch.
Weil das ja, genau, Halt gibt, Stabilität für die eigene Identität.
Wie gesagt, Bankenunion ist nicht gerade so ein Traumprojekt. Ne? Wenn wir es verpasst haben, ein politisches Europa zu schaffen, das ist eine ganz, ganz große Schuld. Wenn wir es verpasst haben, den Europäern zu vermitteln, also uns, unseren Bürgern zu vermitteln, ich meine die Politiker, dass Europa nicht nur ein wirtschaftliches Projekt ist, ein monetäres Projekt, sondern auch zum Beispiel eben ein Werteprojekt, ja dann, ne, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn dann irgendwelche sehr talentierte, sehr zynische Politiker kommen und neue Identitäten schaffen oder zurückgeben in Nationalismus, in der Abschottung und jetzt natürlich auch in dieser Verliebtheit in jemanden, der die Autokratie wie niemand anders darstellt wie Wladimir Putin.
Wir springen jetzt so ein bisschen schon rum. Wir haben sehr viel Internationales gehört. Ich möchte ehrlich gesagt nochmal zurück zu den USA kommen und zu Ihnen, Herrn Bierling, weil wir haben schon gehört, das eine oder andere gibt Menschen ihrer Identität mehr Halt, aber wenn wir nochmal auf Trump zu sprechen kommen, jemand, der verantwortlich gemacht wird für den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021, der assoziiert wird mit Project 2025, einem, wie sagt man, erzkonservativen, reaktionären Handbuch, nach dem er Politik machen könnte, obwohl das sehr viel einschreckendes Potenzial hat für Wählerinnen und Wähler. Warum entscheiden sich Menschen dennoch dafür? Welche Erklärung haben Sie dafür?
Trump ist das Phänomen der gesellschaftlichen und parteipolitischen Polarisierung. Er ist der Nutznießer, er ist der Verstärker. Aber dieses Phänomen der parteipolitischen Polarisierung geht viel tiefer zurück. Das geht 30, 40 Jahre zurück. Und diese parteipolitische Spaltung, jetzt von den USA gesprochen, ist ein Phänomen der weißen Eliten. Weiße Politiker haben Spaltungsthemen in die Gesellschaft reingeprügelt.
Auch Berlusconi, nehmen Sie, wenn ich Sie unterbrechen darf. Berlusconi war
nehmen Sie Abtreibung, nehmen Sie Waffenkontrolle. Das sind Themen, die von außen quasi in die Gesellschaft reingeprügelt wurden. Warum? Weil sie Gefolgschaft schufen und die Leute zum Wählen brachten. Früher waren die amerikanischen Parteien große Zeltparteien. Da hatten sie Konservative und Linke bei den Demokraten und genauso bei den Republikanern. Die haben sich parteipolitisch völlig separiert und sortiert. Und dann kommt Trump und bricht wie ein Tsunami über vor allem die republikanische Partei und dann das politische System der USA ein. Und ihn und die republikanische Partei kann man heute eigentlich in klassischen Parametern der Politikwissenschaft nicht mehr erklären. Sondern wir haben es eigentlich zu tun, die New York Times hat neulich geschrieben, mit einer Church of Trump, mit einer Kirche Trump, wo er der oberste Guru ist, wo er der Messias ist, der im Grunde den Stamm verteidigt. Und da gibt es keine rationale Debatte mehr. Leicht ermöglicht natürlich durch das Versagen klassischer Medien, aber vor allem das Aufkommen sozialer Medien, wo ich nur noch für die eigene Gruppe predige. Und mittlerweile muss man in dieser Partei, der Trump-Partei, wie in jeder guten Sekte und in jeder guten Kirche irgendwelche Dogmen glauben, wenn man dort aufsteigen will. Und das Dogma, das Trump ausgibt, ist das der verlorenen Wahl von 2020. Es gibt keinen Shred of Evidence, es gibt kein Fitzelchen an Beweis, dass das irgendetwas mit Betrug zu tun gehabt hatte. Aber wer in der Trump-Partei heute was werden will, muss dem nachfolgen. Und insofern ist die Antwort, wir bewegen uns in einer Welt, wo Emotio, Gefühl sehr viel stärker wird, wo kulturelle Keilthemen, Abtreibung haben wir genannt zum Beispiel, Immigration ist auch so ein Thema, viel stärker werden. Da würde ich auch Ihnen widersprechen, dass sozusagen es nicht rein ökonomistisch erklärt werden kann. Das ist eine Facette, aber eigentlich sind diese Kulturthemen die wichtigen Marker in der amerikanischen Debatte. Und Trump hat als erster verstanden, mit seinem animalischen Gefühl für Stimmungen, und hat viel besser es verstanden als die Politikwissenschaftler und die Journalisten, würde ich mal sagen, wie ich heute in so einer ja polarisierten Welt, wo Kulturthemen, Emotion so eine große Rolle spielt, wo Verängstigung das Kennzeichen ist eines großen Teils der Gesellschaft, diese Leute aufnehme. Zwei Sachen noch. Er spricht von den forgotten people, von den vergessenen Leuten, die er repräsentiert. Und in der Tat, so ist es zum Teil auch. Die hatten keine wirkliche Stimme und Hillary Clinton stellte sich hin und nannte Trump-Wähler deplorables, bemitleidenswerte. Das tun sie nicht. Das war idiotisch von den Demokraten. Da treiben sie die Leute nur zu Trump. Ich will versuchen, Ihre Frage nachzugehen. Ob das gut oder schlecht ist, da können wir uns schnell einigen. Aber es erklärt, warum heute Trump gefeiert wird und je mehr Prozesse er am Hals hat und je stärker er angegriffen wird, umso mehr scharen sich die Gläubigen, sein engster Magerkern und seine Wähler um ihn.
Das ist ja alles Ihr Feld, auch als Soziologe, Herr Kollmorgen. Ne? Also warum wählen Menschen etwas, was sie selbst im Zusammenleben eher einschränkt, was ihre Rechte eher einschränkt? Was haben Sie für eine Antwort darauf? Emotionen haben wir schon gehört hier nochmal.
Ich will nur immerhin die Frage noch beantworten. Ich war vorhin bei den wirtschaftlich-sozialen Bedingungen und eigentlich geht es ja auch nicht nur um wirtschaftlich-soziale Entwicklungen, also Stichwort Umverteilung und neue Verteilungsrelationen. Das ist tatsächlich ja nur ein Punkt und dies auch im Verhältnis zu den politischen Regulierungskapazitäten. Es ist vollkommen richtig, dass wir nicht nur diese wirtschaftlich-sozialen Faktoren und Prozesse uns anschauen müssen, sondern einerseits tief in diese politische Institutionenlandschaft hineinblicken. Also ich will nur andeuten, dass es eigentlich eine ziemlich verrückte Annahme ist, wenn wir uns überlegen, dass wir heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Kern noch die politischen Institutionen haben, die aus dem 19. Jahrhundert stammen. Die Welt ist eine sehr, sehr andere geworden. Aber eigentlich ist die Institutionenordnung relativ stabil. Das hat Vorteile, das hat aber möglicherweise auch gravierende Nachteile. Und ich will jetzt gar nicht mit Bürgerräten anfangen, aber das wäre jetzt so ein Thema. Ne? Also wir wissen ja, dass viele Menschen heute sich nicht mehr längerfristig, wir sind mitten im soziologischen Metier, nicht mehr bereit sind, ne? sich über 15 oder gar 30 Jahre zu binden an eine Partei. Aber noch sehr viel mehr. Sie sind vor allem auch nicht bereit, so wie das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Also wir können jetzt gerne an Willy Brandt denken, eine so ikonische Figur. Also völlig egal, was Willy Brandt gesagt hat, die Leute hingen ihm an den Lippen. Also wir sind ja so ein bisschen auch bei dieser Trump-Figur. Man war auch bereit, etwas hinzunehmen. Und selbst wenn das mit eigenen Erfahrungsräumen nicht konvergierte, selbst wenn man mal anderer Meinung war, konnte man sich trotzdem auf diese Gefolgschaft verpflichten.
Also das Autoritäre.
Und das ist in den Mittel, und das ist ja das Interessante, da sind wir wieder bei der Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Ne? Es gibt eine große Gruppe, bei denen würde das nicht mehr in die berühmte Tüte kommen. Die sagen, niemals. Ich will da nicht nur einfach partizipieren, indem ich da hingehe und wähle oder jemanden an den Lippen hänge, sondern ich will das aktiv mitgestalten. Und wenn Parteien das nicht ermöglichen können, weil dann irgendwie per Ordre de Mufti doch etwas von oben runterkommt und ob das jetzt Scholz ist oder andere Parteigranten etwas sagen und man muss das aufnehmen und ansonsten ist man raus. Also das wäre jetzt so eine Motivation, warum das nicht funktioniert. Und wir haben auf der anderen Seite eine große Gruppe von Menschen, die über lange, lange Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, sehr fern vom politischen Prozess waren. Wir haben ihnen aber gesagt, und völlig zu Recht aufklärerisch, bitte beteiligt euch mit am Prozess. Also dieses Partizipationsbegehren ist nicht einfach auch nur in den breiten Massen entstanden, sondern wir haben das auch motiviert, ja, ganz ausdrücklich. Naja, weil wir gesagt haben, wir wollen eine deutlich partizipativere Demokratie haben. Also es gibt keine demokratische Partei, die in den letzten 30 Jahren das nicht vor sich hergetragen hätte. Und natürlich waren die Grünen, also jetzt, wenn man in der Bundesrepublik ist, die Grünen und die Sozialdemokraten ganz besonders aktiv, diese Mobilisierung vorzunehmen. Jetzt hat eine Mobilisierung erfolgt. Wir haben, das können wir uns unter anderem bei den Wahlen anschauen, wenn wir sehen, wo die Stimmen für die AfD herkommen, die kommen nicht von den anderen Parteien. Ne? Der größte Teil kommt von den bisherigen Nichtwählerinnen und Nichtwählern. Also ich will sagen, da hat sich etwas in der Landschaft verändert und bis tief in das, da bin ich ganz bei Ihnen, bis in die kulturellen Muster, ja, vieler Menschen.
Sie haben jetzt schon mehrere Dinge gesagt, die uns eigentlich direkt nach Deutschland führen. Deshalb würde ich Sie ganz gerne fragen.
Ich wollte eine Anekdote erzählen.
Ah ja, okay. Dann machen Sie gerne.
Genau, aus dem Wahlkampf. Ich habe natürlich den Wahlkampf verfolgt, jetzt in Brandenburg und in Thüringen, Sachsen. Und ich hatte ein ziemlich schockierendes Erlebnis in Brandenburg, weil ich habe mir überlegt, ich mache mal was Antikes. Ich gehe mal mit einem SPD-Kandidaten auf Tour. Ich will jetzt ihn nicht erkennbar machen. Es war ein SPD-Kandidat in Brandenburg, Punkt. Und dieses Viertel, das war ein altes bürgerliches Viertel. Und dann klopfen wir bei der ersten Tür und dann kommt eine alte Frau an die Gartentor, ans Gartentor und fängt an, sich darüber zu beklagen, dass die Wildschweine da sind. Also die Wildschweine sind da. Und wenn man ihr Garten angeguckt hat, ja, dann war tatsächlich, also das ganze Acker war auseinander. Mhm. Und für eine 80-jährige Frau, die mühsam ihren Garten da, das war eine absolute Katastrophe. So, und dann der SPD-Kandidat hat ihr gesagt, nein, Frau Schmidt, das ist nicht wahr. Und Frau Schmidt hat gesagt, das an, das sind Wildschweine. Nein, die Wildschweine, ja, das sind Wildschweine, aber es stimmt nicht, was Sie sagen, dass die erst jetzt da sind. Die waren schon in den 70er Jahren da. Okay, dann sind wir weg und dann habe ich gesagt, okay, eine Wählerin haben Sie wahrscheinlich verloren. Ich wollte Sie fragen, diese Wählerin hat gesagt, sie lebt da seit 1971. Wie lange sind Sie schon in Brandenburg? Ja, ich komme eigentlich aus dem Westen, ich bin im Westen aufgewachsen und ich bin hier seit 1990. Habe ich gesagt, ja, wie können Sie eine Dame bevormunden, die hier seit 1971 wohnt? Und außerdem, ist doch egal, geben Sie ihr Recht. Zweite Klingel, da kam einer raus, das war auch so ein altes Viertel, wo die SED-Funktionäre früher gewohnt haben. Ne? Und er fängt an natürlich mit seinen ganzen Verschwörungstheorien. Ja. So. Und nach einer Sekunde reicht dieser SPD-Kandidat ihm einfach den Stift und sein Säckchen mit dem SPD und sagt, Entschuldigung, ich habe keine Zeit für das. Und geht weg. Auch ein Wähler verloren. Ein der wollte einfach reden. Das war ein älterer Mann. Er wollte quasseln. Und jetzt machen wir das mal. Ich bin eben Korrespondentin, ich schaue mir auch die deutsche Politik an. Jetzt auf dem Makro-Level. Wenn eine Partei und ein Bundeskanzler nicht verstehen, nach so vielen Wahlen, in denen sie historische Schlappen kassieren, dass sie vielleicht sich überlegen sollen, ob es der richtige Kanzler ist und ob die Partei was falsch macht, dann denke ich, dann haben es auch die Rechtsradikalen, die populistischen Parteien viel einfacher. Das ist mein Gesichtspunkt.
Aber was fehlt da? Also fehlt da das emotionale Verständnis auch über den Wählerinnen und Wählern einer Demokratie?
Das ist natürlich, dann nehme ich also einmal die Arroganz,
die Sie jetzt in dem Fall ausgemacht haben.
Ja, aber das ist das Makro und das Mikro. Dass ich Mikro gesehen habe, auf Makroebene sehe ich das momentan auch in den etablierten Parteien. Auch in der Opposition. Ich meine, die CDU, schöpft die ihr Potenzial aus? Ich glaube nicht. 30%, ich meine, zu Merkel-Zeiten waren es doch noch zwischen 35 und 42, ne? Und warum überlegt sich niemand ernsthaft in diesen großen etablierten Parteien, die inzwischen nicht mehr groß sind, sondern mickrig klein, was der Wähler da gerade signalisiert? Man hat ja oft gewählt in Deutschland. Was signalisieren Millionen Wählern in den letzten 2 Jahren? Was haben die signalisiert? Und niemand nimmt die Verantwortung zu sagen, so, ich bin jetzt erstmal weg. Das haben bisher nur die Grünen gemacht, oder?
Wie stehen Sie dazu, Herr Bierling? Würden Sie auch sagen, da herrscht eine bestimmte Art von Arroganz auch in der Politik gegenüber den Wählerinnen und Wählern in bestimmten Situationen?
Ja, populistische Parteien sind ja zunächst mal ein Phänomen, die sagen, irgendwas funktioniert nicht in der Demokratie. Sonst würden die ja keinen Zulauf haben. Und wenn wir es historisch anschauen, ist Populismus erstmal wertneutral. Es ist eigentlich ein Zeichen, wie man damit umgeht. Und in Amerika hatten wir Theodore Roosevelt Anfang des letzten Jahrhunderts, der sogar eine Partei anführte, zwar die republikanische, nannte sich aber den populistisch-progressiven Flügel und hat viele Probleme, die die USA und die Bürger vor allem sahen, mit Kartellen in der Wirtschaft, mit mangelnder Partizipation der Bürger durch Direktwahlen und Kartellverbote und so weiter geregelt. Das heißt, Populismus in der Hand von Leuten, die damit umzugehen wissen, ist eine Reinigung und eine Stärkung der Demokratie. FDR Roosevelt, also der 30er Jahre, hat das auch ähnlich gemacht. Das heißt, es kommt immer darauf an, in welchen Händen Populismus endet. Und wir haben, glaube ich, in Deutschland versäumt, dass es in die richtigen Hände kam. Nämlich, dass die Parteien frühzeitig verstanden haben, da ist ein großes Unwohlsein draus.
Das heißt, Parteien wie AfD und BSW haben vielleicht...
Die AfD fing mal an als Professorenpartei. Ja. Erinnern Sie sich noch? Wegen des Euro, was uns heute fast lächerlich gering erscheint als Problem. Und sie hat sich, wie es in Deutschland mit Populisten offenbar immer ist, immer mehr angebräunt, bis sie heute dort sind, wo sie sind. Wir haben ja auch andere Tendenzen. Wir haben Le Pen oder Meloni, die aus postfaschistischen Bewegungen kommen und eigentlich immer mehr in die Mitte rücken.
Genau.
In Deutschland haben wir die entgegengesetzte Tendenz und ich würde auch sagen, mit Trump haben wir die entgegengesetzte Tendenz, der immer radikaler wird. Aber es gibt unterschiedliche Wege. Und in Deutschland sehen wir natürlich auch, ich würde schon sagen, ein Versagen der politischen Elite, die Themen aufzugreifen, die die Leute haben. Und Ausgrenzung und Nichtsprechen und Brandmauern, die dann doch nicht halten, weil hinter der Mauer die Flut immer höher wird und wir die Mauer nicht höher bauen können, das funktioniert nicht. Und jetzt fallen wir in den Panikmodus, wenn wir vielleicht vor 5 oder 6 Jahren auf Immigration härter reagiert hätten, früher reagiert hätten, weniger mit Willkommenskultur, dann müssten wir jetzt nicht sozusagen wie einige europäische Länder sozusagen an den Grundrechten rumbasteln und sagen, jetzt gibt's keine Immigration mehr und wir setzen mit Notfallverordnungen das Asylrecht aus und so weiter. Das geht ja im Moment in ganz Europa rum, von Dänemark über Polen und Italien mit Albanien, wo das Flüchtlingslager eröffnet wird. Das heißt, wir kommen in eine Lage, wo wir eigentlich dann radikalere Lösungen anbieten müssen, als sie vor 5 Jahren notwendig gewesen wären.
Das ist ein Themenfeld, ich sage mal Migration, Herr Bierling. Jetzt gibt es noch ein Thema, was auch sehr stark emotionalisiert und das ist der Krieg in Europa, also der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es heißt politisch, die Ukraine verteidige gegenüber Russland auch unsere Werte, also unsere Freiheit, unsere Demokratie. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Partei wie die AfD, die einen Frieden für sich definiert und damit auch für sich selbst wirbt. Wie sehr ist also Demokratie auch gerade in Kriegszeiten gefährdet, Herr Koll, morgen?
Naja, Krieg ist ja... Also vielleicht kann ich ein bisschen anschließen an das, was Herr Bieling gesagt hat, dem ich da beipflichten würde. Und das finde ich im Übrigen eine ganz wichtige Erkenntnis, dass streng genommen demokratische Parteien alle populistisch grundiert sind. Denn wenn sie das nicht wären, könnten sie jedenfalls nicht in Massendemokratien, das ist wichtig, und in Massengesellschaften wie den unseren überhaupt funktionieren. Und eher ist die spannende Frage, was das dann genauer heißt, was man in der Tat daraus macht und wie man Stimmung auf der einen Seite aufnimmt, also tatsächlich repräsentiert, ne? Das ist eine der Grundideen demokratischer Regierungssysteme, und auf der anderen Seite aber auch formiert die Interessen. Das ist ja zugleich die Aufgabe von Parteien, ne? Also nicht nur das Sprachrohr zu sein, sondern mit diesen ja oft auch diffusen Interessen und Bedürfnissen umzugehen, und da haben in der Tat politische Eliten auch eine sehr gehörige Verantwortung, der sie dann auch nachkommen müssen, die sie aufnehmen müssen. Und bei dem Thema Krieg und deswegen Anschluss, da ist die populistische Gefahr wahrscheinlich mit am größten, wie überhaupt ja in Krisenzeiten, ne? Also da eine solche Stimmung aufzunehmen, die entstehen kann, pro oder auch contra, also da ist ja beides möglich, das ist tatsächlich eine Herausforderung für politische Eliten. Und dass die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht auf dieser Klaviatur jetzt spielen und das auch sehr erfolgreich, verstört mich ehrlich gesagt nicht. Weil das ist eine Ressource, mit der man um Wählerstimmen werben kann, wo man die Stimmung aufnehmen kann.
Ich meine, es ist in der
und, Ecke, sie, verbunden sind. Und sie können ja auch reklamieren. Also das ist jetzt ein inhaltlicher Streit, den kann man natürlich jetzt versuchen zu führen, aber das wäre gar nicht mein Punkt. Also ob es in den letzten Jahren wirklich zu wenig Initiativen gegeben hat, auch in den berühmten Hinterzimmern, also was nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, was die Friedensinitiativen betrifft. Da sagen die einen so, die anderen so. Ich halte mich demütig zurück. Es hat aber Initiativen gegeben. Aber der entscheidende Punkt ist, und deswegen nochmal Populismus, das aufzunehmen. Und das erkennt ja jetzt auch die SPD. Das erkennen eigentlich alle Parteien, dass es wohl nicht reicht, dass es wohl nicht reichen wird, sich nur an die Seite der Ukraine zu stellen und genau das zu sagen. Herr Schäfer, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich zu sagen, wir wollen uns da solidarisch verhalten, was grundsätzlich richtig ist. Ich teile das jedenfalls inhaltlich. Und wir sehen auch, dass die Ukraine ein exemplarischer Fall ist und zugleich ein Baustein in Europa. Und man darf sehr berechtigt sagen, wenn der fällt, ja, wenn wir das Putin überlassen, dann steht insgesamt die Friedensordnung und die politische Ordnung in Europa zur Disposition. Das würde ich vollständig teilen. Aber ob man das eben alleine, und viele haben ja gesagt, bellizistisch versucht zu lösen, ne? Also mit einer Kultur und einer Grundeinstellung, die allein auf diese kriegerische Auseinandersetzung und eine kriegerische Lösung setzt, darüber kann man natürlich jetzt lange streiten. Das ist eine inhaltliche Debatte. Ich sehe das aber nicht, also das will ich ausdrücklich sagen, ich sehe das nicht so, dass die wichtigen Akteure alleine auf dieses Pferd
zurückkommen. Setzen. Herr Kollmorgen, die Frage gebe ich mal weiter an Sie in die Runde, Frau Mastroboni. Auf der einen Seite jemanden verteidigen im Krieg als Demokratie, auf der anderen Seite Stimmen im Inland, die sagen, aber der Wunsch nach Frieden, dem wird nicht gerecht. Das ist ja so ein Zwiespalt, in dem sich eine Demokratie befinden kann, oder nicht?
Ja, wer wünscht sich schon keinen Frieden? Ne? Ja. Das Problem ist, wer ist Wladimir Putin? Wladimir Putin ist jemand, man muss nur die Biografie von Mascha Gessen gelesen haben, um genau zu wissen, Wladimir Putin ist jemand, der von Anfang an imperialistische Bestrebungen hatte und der von Anfang an gesagt hat, der Kollaps der Sowjetunion ist die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Punkt. Wir müssen uns überhaupt keine Illusion machen darüber, was Putin anstrebt. Er hat es auch formalisiert. Er hat 2021 einen ganz berühmten Essay geschrieben. Da hat er gesagt, ich will wieder nicht mal die Sowjetunion, sondern das zaristische Russland praktisch wiederherstellen. Das große Russland. So. Es ist ganz klar für mich, auch für das Völkerrecht, für die UN-Charta, wo das Recht und wo das Unrecht ist. Ich finde es etwas pathetisch, dass es ständig irgendwelche Indiskretion gibt, Scholz will mit Putin telefonieren und immer wieder kommt aus Moskau eine Riesenohrfeige. Es ist vor diesem Hintergrund sehr zynisch, finde ich, von Frieden zu sprechen, zu lügen und zu sagen, es sind keine Versuche unternommen worden, es sind zig Versuche unternommen worden. Zig Versuche. Ich habe auch mal Frau Wagenknecht in einer Pressekonferenz gefragt. Ich habe ihr gesagt, Frau Wagenknecht, sagen Sie mir doch bitte, aufgrund welcher Quellen behaupten Sie die ganze Zeit, Putin will verhandeln? Bitte, sagen Sie uns das einmal, weil Sie haben das noch nie geklärt. Sie haben keine
überzeugende Antwort bekommen.
Nein, nun hat sie gesagt, ja, es gibt eine. Gerhard Schröder. Ich so, ja,
okay. Dann ist ja. Ich möchte gerne weitergeben nochmal an Sie, Herr Bierling, weil Sie hatten gerade eben schon gesagt, dass die falschen Kräfte sozusagen in einem politischen System eigentlich die Nase vorn haben im Wettrennen um den Populismus, weil der in der Demokratie dann doch auch seine Rolle hat und seine Berechtigung. Wie kann man diesen Wettrennen aufholen?
Das müssen Sie nicht automatisch haben, sondern
also gibt es eine andere Lösung.
Natürlich gibt es andere Lösungen.
Welche und
die etablierten Parteien müssen früher losrennen. Die können nicht stehen bleiben, bis die anderen die Themen besetzen und sie dann in ihre Mühlen kriegen und dann sagen, jetzt kommen wir mit unseren Lösungen. Das nimmt ja niemand mehr so richtig also ernst, was die SPD jetzt versucht mit der Immigrationspolitik, weil das ist das große Thema über alle Gesellschaften. In den USA das wahlentscheidende Thema, bei uns das wichtigste Thema. Wenn ich jetzt erst komme, nach 10 Jahren Massenimmigration nach Deutschland, bin ich zu spät dran. Und dann wird es natürlich überaus schwierig, die terminologische und definitorische Oberhoheit über das Thema zu gewinnen. Aber ich muss noch einen Satz sagen gerne, zur Herr internationalen Wille. Politik, weil das für mich ja sozusagen ein berufliches Feld ist. Wagenknecht und die AfD spielen mit der Infantilität und den romantischen Vorstellungen der Deutschen. Und das hat damit zu tun, dass wir eigentlich nie eine außen- und sicherheitspolitisch erwachsene Nation geworden sind. Ja. Wir haben keine sicherheitspolitische Elite, wir haben kaum jemand im Bundestag, der Sicherheitspolitik versteht. Wir feiern dann unseren Pistorius als Verteidigungsminister, weil er endlich mal drei Panzer auseinanderhalten kann. Aber im Grunde haben wir eine Elite, die sich so lange auch unter den amerikanischen Schutz gestellt hat, dass sie diese Debatten nie führen musste. Und damit haben wir eine Nation herangezogen, die im Lala-Land lebt. Ja. Und dann kommen die Wagenknechts und die AfD, die nicht nur Demokratie, sondern Vaterlandsverräter sind, und erzählen den Deutschen, alles wird mit Händchen halten und zusammen im Tausch bringen wieder gut. Das ist das Niveau der Debatte der Wagenknechts. Und da müssen sie gestellt werden und entblößt werden.
Aber sie haben ja ihren Nährboden bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel dann Frieden oder Ängste, die damit verbunden sind.
Nun, alle haben wir Ängste. Also das ist da doch ganz klar. Aber die Frage ist, können wir als Erwachsene mit diesen Dingen umgehen? Oder gebe ich Lösungen, die man im Kindergarten präsentieren kann?
Ich möchte ganz gerne in die Schlussrunde. Deshalb habe ich versucht, Sie schon so ein bisschen abzukürzen. Herr Billig, Herr Kollmorgen, fehlt vielleicht auch Demokratie die ein oder andere wichtige Erzählung? Also es gibt ja positive Dinge, die mit Demokratie, mit der liberalen Demokratie, der freiheitlichen Demokratie verbunden werden. Fehlt es da den politischen Entscheidern auch einfach an einer überzeugenden Erzählung?
Große Frage. man braucht eine Erzählung. Also ich würde zunächst noch mal dafür werben, dass wir aufpassen sollten. In der Realität bewegen wir uns eigentlich immer zwischen diesen beiden Polen von Autokratie und Demokratie im Sinne von Idealtypen. Und man sollte nicht annehmen, dass man das je vollständig einholen kann. Und es kommt auch sehr darauf an, wo man sich in der Gesellschaft gerade bewegt und auch in der Weltgeschichte. Also das war ja vorhin mein Petitum zu sagen, wir sollten uns nochmal wirklich prüfen, wo wir eigentlich heute sind, wie sich die Gesellschaften verändert haben. Und wenn der Befund mit der Transformationsperiode stimmt und den ich nachdrücklich nochmal unterstreichen will, dann brauchen wir auch neue Ideen für den politischen Prozess. Das heißt, die reine Erzählung wird's nicht machen. Ne? Also eine Erzählung, die in der Luft hängt und nicht untersetzt ist, auch mit institutionellen Veränderungen, mit Veränderungen in den Strukturen, wird nicht tragen.
Also Erneuerung institutionell.
Da brauchen wir auch institutionelle Neuerungen, und das ist natürlich offen. Die holt man auch nicht irgendwie aus der Schublade raus, sondern da muss man auch experimentieren können. Und da sind wir, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft noch nicht gut genug, dass wir dazu dann aber auch eine Erzählung brauchen. Das ist vollkommen richtig. Aber was das genauer heißt und wie die Demokratie funktioniert, was dann die genauen Mechanismen sind, da brauchen wir noch Innovationen. Da bin ich mir ganz sicher.
Ein bisschen die Zeit davon. Deshalb möchte ich Ihnen das Schlusswort geben, Frau Mastroboni. Stichwort Erzählung. Fehlt da etwas oder geht es, wie Herr Kollmorgen sagt, auch eher um eine Erneuerung institutionell? Und wenn ja,
beides.
In welche Richtung?
Beides.
Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke schon. Es fehlt etwas, womit man eben die Menschen wieder begeistern kann für die Demokratie. Ich meine, ich muss hier nicht dieses total abgelutschte Popper-Zitat wieder rauskramen.
Aber das schafft die aktuelle Politik offenbar nicht für Sie.
Nee, eben. Das schafft die Politik nicht. Mhm. Wie gesagt, jetzt auch. Es geht schon wieder, ich zitiere Draghi-Report, Letter-Report. Es geht schon wieder um eine ökonomische weitere Integration.
Wo ist
die Politik? Nur Politik kann eben die Wählerschaft begeistern. Und wenn wir immer die wieder sagen, jetzt machen wir nochmal Mercato di Capitali, Kapitalmarkt, ist ja wunderbar alles, aber wo ist die Politik in Europa? Das ist das Problem. Und die ist einfach weg. Und was wir auch nicht angedeutet haben, aber diese ganzen konservativen Parteien, die natürlich auch den Rechtsradikalen hinterherrennen, ne? Oder auch eben jetzt die SPD Wagenknecht oder in Italien auch die Partito Democratico ist ja natürlich auch den Fünf-Sterne-Bewegung, die ich übrigens niemals linkspopulistisch, sondern auch eher rechtspopulistisch definieren würde. Aber so etwas ist ja auch passiert, dass die etablierten Parteien sind gezwungen worden, in diesen Jahren populistische Gedanken, populistische Programme auch zu kopieren. Aber wir haben gesehen, außer in Österreich, das war aber ein absoluter Ausnahmefall, weil Sebastian Kurz war eine sehr charismatische Figur. Er hat es geschafft, auch wirklich viele FPÖ-Wähler, viele rechtsradikale Wähler wieder zu der ÖVP zu bringen. Aber wir haben das Ergebnis gesehen. Kurz ist weg und Nehammer hat diese Stimmen wieder an die FPÖ verloren. Das heißt, das funktioniert nicht. Einfach den populistischen Parteien hinterherzurennen, funktioniert nicht. Man braucht ein eigenes, originelles Konzept. Und das ist sehr schwierig, aber ich glaube, das ist das Einzige, was man machen kann.
Ihr Appell in Richtung Berlin?
Ja, in Richtung auch in Richtung Italien, an die Opposition momentan. Ne?
Und damit ist, glaube ich, klar, wenn wir über die Gefährdung der Demokratie sprechen, dann ist das ein Thema, was wir im deutschen Kontext definitiv definieren können, besprechen können, aber es ist weltweit. Wir haben Antworten gesucht wie man da rauskommt, was genau die Problemlagen sind hier auf der Frankfurter Buchmesse. Ich bedanke mich bei Tonia Mastroboni von La Repubblica.
Danke.
Bei Raj Kolmorgen, dem Soziologen in unserer Runde von der Hochschule Zittau-Görlitz und bei US-Experte Stefan Bierling von der Universität Regensburg. Vielen Dank Ihnen hier auf der Bühne und vielen Dank auch in Ihre Richtung an die, die uns zugehört haben im Publikum. Dankeschön. Und Sie haben jetzt Gelegenheit, auch Fragen zu stellen an unsere Expertinnen und unsere Experten hier auf dem Panel. Trauen Sie sich gerne. Wir haben einen Kollegen, der das Mikro hält. Wir haben knapp 15 Minuten. Wenn Sie sich kurz vorstellen mögen, vielleicht auch.
Mein Name ist Jenny Günther. Guten Tag. Ich hätte mal eine Frage, weil hier, ich war nicht die ganze Zeit da, aber weil darüber gesprochen wurde, dass Demokratie eine neue Erzählung braucht. Mhm. Ist nicht eher das Problem, dass wir in einer Zeit der Polykrise eher einen Staat und eine Demokratie brauchen, die den Leuten eindeutig zeigt, dass die Probleme noch gelöst werden können, weil so wie ich das aktuell sehe, nehmen Menschen den Staat als zu übergriffig wahr, was ihren privaten Raum angeht und gleichzeitig nicht problemlösungsorientiert. Mhm. Und das verbinden sie dann natürlich mit der Demokratie. Grundsätzlich zeigen ja auch die Umfragen, dass Menschen nicht gegen die Demokratie an sich sind, sondern die Art und Weise, wie die Demokratie funktioniert, ist für sie nicht mehr problemlösungsorientiert. Mhm. Ich würde sagen, also wir brauchen nicht eine neue Erzählung oder eine neue Motivation für die Demokratie, sondern die Politik muss über den Staat einfach nur noch die Probleme lösen.
Herr Kolmorgen, Sie haben genickt, Sie haben schon... Möchte jemand von Ihnen darauf eingehen? Wollen Sie eine Antwort haben auch von einer?
Ja bitte, Kolmorgen, bitte in den Raum gestellt.
Ich versuche Sie so ein bisschen. Also ich pflichte Ihnen bei in der Beobachtung, aber das macht ja auch nochmal unser Dilemma klar in unseren Gegenwartsgesellschaften, weil sich das jedenfalls aus einer bestimmten Perspektive ja tatsächlich ausschließt. Ne? Also auf der einen Seite sagt man, wir haben viel zu viel Politik, zu viel Bürokratie. Der Staat regiert überall hinein, ja, und will überall mitbestimmen. Und auf der anderen Seite erwarten wir mit großen Ressourcen und Lösungskapazitäten, dass die Probleme, die wir haben, gelöst werden. Und das war ja vorhin jedenfalls meine Andeutung, dass wir eben heute in einer Epoche uns bewegen und einer politischen Kultur, wo wir unglaublich viel von der Politik erwarten. Und ich würde sagen, wir erwarten auch generell zu viel. Wir erwarten generell zu viel von der Politik. Und wenn wir das nicht lernen, uns da wieder ein wenig zurückzunehmen, wird diese Erwartungsinflation dazu führen, dass wir eigentlich uns in einer Dauerschleife der Enttäuschung bewegen. Doch, das ist meine Überzeugung. Also es fängt im Übrigen bei den Wildschweinen an. Und es gibt, ich kenne wirklich eine ganze Reihe von Politikern und Politikern, die ich im Übrigen die allermeisten von denen bewundere, wie sie diesen Laden durchhalten. Die meisten, die in diesem Geschäft nicht besonders bewandert sind, haben, glaube ich, auch sehr merkwürdige Vorstellungen, was ein Politiker, eine Politikerin so jeden Tag zu leisten hat. Aber die werden zum Teil mit Anfragen und Lösungsbedürfnissen konfrontiert, wo man wirklich sagen muss, das ist nicht Aufgabe von Politik. Also, der Laden ist irgendwie da und da nicht da. Wieso hat er nicht länger auf? Wieso habe ich 3 Wildschweine im Garten? Also und wieso wird mein Garten verwüstet von Wildschweinen? Ich will nicht sagen, dass es nicht Rahmenbedingungen gibt, die damit eingreifen. Aber wir nochmal neigen alle dazu, unglaubliche Erwartungen zu formulieren. Ich würde mir wünschen, wenn die Bürgerinnen und Bürger, das ist nämlich die Kehrseite, auch lernen, sich selbst wieder stärker einzubringen. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie die Anteile bei der Parteimitgliedschaft und so weiter sind, dann sind die ja eher im Sinken. Ne? Also will sagen, nicht nur die Politik adressieren, sondern auch die Bürgergesellschaft selbst. Da brauchen wir sowas wie einen Gleichklang, sonst wird das nicht funktionieren.
Also es geht um Ihre Fragen natürlich, aber Sie haben gerade so mit dem Kopf geschüttelt.
Ich muss nur eben korrigieren, weil das Wildschweinproblem, das war ein lokales Problem für einen lokalen Politiker.
Ich weiß, ich kenne das auch.
Die Zuständigkeit hat er. Ja. Und ich glaube, also mir ging es einfach nur um die Arroganz der Antwort.
Und bevor es wieder zur nächsten Frage geht, ganz kurz, Sie haben bei zu hohen Erwartungen...
Ich fand die Bemerkung sehr gut, weil ich das Gelabere von der Narrativgeschichte nicht mehr hören kann. Wir brauchen eine neue Erzählung und so weiter. Wir brauchen Politiker, die Probleme lösen und die großen Probleme. Die Wildschweine sind wir jetzt mal wurscht, das auf der lokalen Ebene. Aber es gibt große Probleme in der Gesellschaft. Wenn die nicht gelöst sind, laufen die Leute weg. Und ich würde sogar sagen, es hängt an der Qualität des politischen Personals. Genau. Unter einem Franz Josef Strauß und einem Wehner hätte es weder eine AfD noch eine Wagenknecht-Partei gegeben, weil die hatten eine Statur, die hatten eine Konzeption und die hatten eine Integrationsfähigkeit, dass sie das nicht hätten wirklich zugelassen. Wir haben Verwaltungsbeamte in der Politik mehrheitlich, die ihr ganzes Leben nichts anderes getan haben, als irgendwie Parteiämter besetzt. Und damit ist es natürlich ein Problem, dass sie die Integrationsfähigkeit verlieren.
Okay, damit geben wir gerne nochmal zu Ihnen ans Publikum. Vielleicht überspringen wir die erste Reihe. Sie kommen gleich dran. Nochmal, genau, der Herr in Blau.
Springen wir die erste Reihe.
Dunkelblau. Nebeneinander.
Hallo, mein Name ist Günther Merlau. Ich habe eine Frage zu den zwei Aufgaben der Politik, die Sie genannt haben, Herr Kollmorgen, dass einmal das Sprachrohr gehalten werden muss, um zu empfangen, und da muss aber auch formgebend eingewirkt werden. Und das finde ich ja das Entscheidende, weil was da kommt ins Sprachrohr, ist ja oft auch Käse, ist ja Mist. Mhm. Ne? Nur weil die Leute es wollen, heißt es ja nicht, dass es gut ist. Mhm. Und das muss man eben entsprechend auch mal stehen in der Politik. Und das passiert auch so wenig. Ne? Das was Bumsquatsch ist, gesagt wird, nee Leute, das können wir nicht machen, sorry, wir müssen das verbieten und so weiter. Wie können wir da vielleicht ein paar Lösungen mal haben in die Richtung von allen gerne, von allen dreien?
Also, wenn ich die erste kleine Antwort, die mache ich auch wirklich kurz. Also, ich gebe Ihnen auf der einen Seite recht, und auf der anderen Seite berührt das aber ein Kernproblem von Demokratie. Und ich vermute mal, das würden Sie teilen. Weil, wenn sich jetzt demokratische Repräsentantinnen und Repräsentanten hinstellen und sagen, naja, ich bin zwar eigentlich Repräsentant oder Repräsentantin, aber was du da erzählst, ist Mist. Also dann wird's ja mit der Repräsentation schwierig. Also will sagen, das ist ein Widerspruch, den muss man aushalten. Der ist auch nicht einfach zu lösen. Ich bin bei Ihnen, deswegen hast du ja vorhin selbst gesagt, ich erwarte von Politikern, kompetenten Politikern und Politikern, dass sie tatsächlich das auch formen. Vieles ist ja auch diffus, fragmentiert, nicht hinreichend kompetent, kann es auch gar nicht sein. Dafür haben wir ja auch Berufspolitikerinnen und Politiker. Aber auf der anderen Seite, Herr Billing hat es ja auch jetzt mehrfach als Argument stark gemacht, wenn man zugleich nicht das aufnimmt, was da ist in der Substanz, ja, dann kann ich 10 Jahre Politik an der Mehrheit der Bevölkerung, ich spitze es zu, vorbeimachen. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn neben mir Parteien entstehen, die das jedenfalls besser, also diese Gefäßfunktion, ja, viel besser bedienen und die dann möglicherweise sogar an mir vorbeiziehen. Also das ist, ich will nur sagen, das ist eine Herausforderung. Darauf gibt's, ahne ich, auch keine ganz einfache Antwort. Man muss beides machen, und wenn man beides gut hinkriegt, und ich glaube, da gibt's eine Politikergeneration, da bin ich bei Ihnen, aber unter anderen Voraussetzungen, auch historischen, denen das sehr gut gelungen ist. Also Franz Josef Strauß ist vielleicht tatsächlich so ein Bild, auch wenn uns das nicht passt, aber der hat das geschafft, ne? Also Volkes Zorn mit aufzunehmen und zugleich eine Richtung zu geben.
Wir haben nicht mehr so viel Zeit hier auf dem Podium, deshalb gerne nochmal melden, wer Fragen hat. Ich habe versprochen, Sie sind dran in der ersten Reihe. Der Herr gerne.
Mein Name ist Norbert Schreiber. Ich war lange Politikchef Hörfunk des Hessischen Rundfunks und habe 2007 das Buch veröffentlicht, Anna Politkovskaya, Chronik eines angekündigten Mordes. Mhm. Und im Jahr darauf, 2008, Putins lupenreine Demokratie. In dieser Spaßgesellschaft damals hat das alles niemand zur Kenntnis genommen. Heute sind es alles Experten, die alles damals schon gewusst haben, wie sich das entwickeln wird. In dieser Spaßgesellschaft ist uns auch die sicherheitspolitische Debatte verloren gegangen. Ich frage mich, wie können wir die Wahrnehmungsprobleme in dieser Gesellschaft so schärfen, dass wir A, die Probleme erkennen und nicht nur erkennen, sondern auch lösen. Und da bin ich im Moment sehr, sehr ratlos. Und das andere Problem sind neuerdings die Wähler, die hinzukommen, weil sie etwas seltsame Konstellationen wählen.
Wahrnehmungsprobleme, möchte jemand von Ihnen darauf antworten oder lassen wir die?
Ich weiß nicht, also eine Sache, die mich am meisten deprimiert hat nach diesen Wahlen, das war, als ich gesehen habe, die Ergebnisse unter jungen Leuten. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir wirklich nachdenken müssen, weil vor 5 Jahren Europawahlen die erste Partei unter jungen Menschen waren die Grünen. Damals war Fridays for Future, genau. Und Greta Thunberg war Hype und so weiter. Aber ich dachte damals, das ist doch unglaublich, dass eine ganze Generation auf die Straße geht, zum ersten Mal nicht aus ideologischen Gründen. Ich selbst war ideologisch als in meinen 20er Jahren, da war ich in linken Kollektiven, aber ich habe gedacht, wie toll, eine ganze Generation, die auf der ganzen Welt auf die Straße geht, aufgrund von Wissenschaft. Ja, und dann ist das 5 Jahre später, es ist alles vorbei. Es ist einfach wegradiert, und die erste Partei, die in Deutschland gewählt wird, ist die AfD. Aber es ist auch nicht anders in anderen Ländern. Also die Rechtspopulisten haben auch die Herzen der jungen Leute erobert. Und das Thema, das so dringend für eine ganze Generation schien, vor 5 Jahren, ja? Also wir werden an diesem Klimawandel sterben, ist plötzlich weg oder was ist passiert?
Aber ich glaube, Sie haben völlig recht, es geht nur über die Stärkung der sicherheitspolitischen Kompetenz. Und das ist etwas, was Schulen, Universitäten leisten müssen. Aber es gibt an den Universitäten kaum Lehrstühle, 1 oder 2 in ganz Deutschland für Sicherheitspolitik. Mhm. Wir machen alle irgendwie Larifari internationale Politik, habt euch doch alle lieb, Governance und so weiter, EU-Ebene, alles wichtig und schön. Aber die Sicherheitspolitik findet nicht statt. Es gibt keinen sicherheitspolitischen Nachwuchs, den wir dann einspeisen können in die Medien, in die Parteien. Das findet nicht statt. Ich spreche ein bisschen pro domo, aber das Beste, was man tun kann, ist, sagen Sie Ihren Kultusminister, sagen Sie Ihren Universitätspräsidenten, da ist ein Problem draußen und dafür brauchen wir Kompetenz und Ausbildung. Und das haben wir nicht in diesem Land.
Wir dürfen in die Verlängerung gehen mit der Publikumsbeteiligung. Also wenn Sie Fragen haben, dann ist jetzt der Moment. Vielleicht jemand, der noch nicht dran war erstmal, Sie in der Weste. Gerne auch nochmal von hinten, vielleicht möchte jemand noch...
Mein Name ist Peter Braun. Ich bin hier aus Bad Homburg, seit 24 Jahren in der Kommunalpolitik mit einer Ein-Mann-Partei, habe mich von allen anderen Parteien gelöst. 2 Sachen, die ich hier bemerken möchte. Ich bin Jahrgang 54. Ich bin in der Schule für meine Begriffe ganz anders politisch aufgewachsen aufgrund von einer politischen Erziehung in der Schule und in der Familie. Bei uns gab es noch Tagesschau gucken oder Journal irgendwas, wo man auch drüber geredet hat. Wenn ich heute lese, dass Jugendliche am Tag, ich weiß jetzt keine Zahl genau, nur noch 10 oder 12 Minuten lesen, meistens Artikel nur die Überschrift, ja, TikTok, was angesagt ist, ganz kurz nur. Die richtige tiefe Information findet nicht mehr statt. Was für eine Demokratie finde ich erforderlich? Ich muss ein politisches Grundwissen haben, um meine politische Meinung auch zu bilden. Ich sage jetzt mal so oberflächlich dahin, wer AfD will oder Wagenknecht, der ist im politischen Denken für mich zu oberflächlich. Und das sehe ich als ein Problem unserer Gesellschaft. Das andere frage ich mich, ist nicht unsere Gesellschaft momentan auch so orientiert aufgrund des Wohlstandes, dass es letzten Endes, wenn die Wirtschaft läuft, ich genug Kohle im Portemonnaie habe, dann bin ich zufrieden, egal was die Politik macht.
Sie rennen bei mir natürlich offene Türen ein. Die sozialen Medien haben die Diskussion in der Demokratie ruiniert. Und die Kabelkanäle in den USA haben wir die Beispiele Fox News, MSNBC. Demokratie, und ich war gerade in Athen, wenn Sie in der Agora stehen, da kamen vor 2500 Jahren 3000 Männer, weiß, Sklavenhalter zusammen und haben die Demokratie diskutiert. Die kannten einander. Unsere moderne Massendemokratie geht einher mit dem Aufkommen von Zeitungen, Radio, Fernsehen, weil wir eine große Kommunikationsraum bildeten, in dem wir alle partizipierten und der zerfällt. Und das ist für die Demokratie absolutes Gift, wenn wir nur noch Kleingruppen und Echokammern haben, die sich selbst bestätigen, dem, was sie sowieso schon glauben und nicht mehr eine Schicksalsgemeinschaft, was wir in der Demokratie im Letzten sind, eine Debattengrundlage geben. Ich würde so weit gehen, TikTok wie Marihuana und 6 Pornoseiten erst ab 18 zulassen.
Sehr schön.
Das ist eine Lösung, über die könnten wir mal nachdenken. Wenn nicht sozusagen gesetzlich durchgesetzt, dann in ihren Haushalten durchgesetzt. Kinder kriegen von ihren Eltern kein Handy mehr, das diese sozialen Medien replizieren kann. Etwas schwer durchzusetzen, weil etwa 105% meiner Studenten auf TikTok sind. Aber wenn wir da raus wollen, müssen wir vielleicht auch an diese Wurzel, Mitwurzel des Übels rangehen.
Herr Kollmann, eine ganz, ganz kleine Ergänzung, die da lautet, erstens, wenn wir auch der letzten Jugendstudie Glauben schenken dürfen, und das betrifft nicht nur die letzte, ist der Kompetenzabfall nicht ganz so groß, wie Sie ihn jetzt skizziert haben. Das ist einfach, das würde nicht stimmen. Also es ist nicht so, dass vor 30 oder 40 Jahren die Leute alle klug waren. Wir haben mehr kluge Leute gesehen und gehört, wahrgenommen. Das war ja vorhin meine These. Es gibt jetzt eine andere Mobilisierung, wir haben eine andere Gesellschaft. Und all die Untersuchungen, die es gibt, legen nahe, dass junge Menschen sehr wohl politisiert sind, dass sie jetzt auch gerade wieder stärker politisiert werden. Alles andere wäre im Übrigen auch sehr merkwürdig. Und es ist auch nicht so, dass jetzt gar keiner mehr Tagesschau oder öffentliche Medien zur Kenntnis nimmt. Also das muss man ein bisschen differenzieren. Ich verstehe aber Ihr Problem. Und das läuft aber ein bisschen auf das hinaus, was Herr Bierling gesagt hat. Das müssen wir uns immer noch mal klar machen. Die Demokratie, auch diese klassische attische Demokratie, hat davon gelebt, dass eine absolute Minderheit die Demokratie demokratischen Prozeduren realisiert hat und nicht die große Mehrheit. Wenn die aber mitmacht, pluraler, heterogener, wie in unseren Gesellschaften, generiert das ganz eigentümliche Probleme, mit denen wir uns jetzt gerade herumzuplagen haben. Also Sie haben recht, aber auch da ahne ich, gibt's keine einfache Antwort. Aber ich bin an einem Punkt hundertprozentig bei Ihnen, dass wir in der Schule bis zu den Universitäten zu wenig gute politische Bildung machen und dass es zu wenig Gelegenheiten in unserem politischen Gemeinwesen gibt und überhaupt in der Gesellschaft über die Milieugrenzen hinweg etwas gemeinsam zu machen und damit zu verstehen, was der andere meint, ihn kennenzulernen und ihn nicht als jemanden außerhalb, am Ende noch als Feind zu betrachten. Das ist eine der ganz, ganz großen Aufgaben für die nächsten Jahrzehnte in unserer Gesellschaft. Davon
gibt es noch jemanden, der keine Frage gestellt hat? Vielleicht auch hinten, vielleicht einer der Zuhörerinnen, die jetzt noch die Gelegenheit ergreifen wollen. Dann sind wir hier am Ende. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Vielen Dank und vielen Dank an Sie alle. Dankeschön.